So, jetzt habe ich, glaube ich, alle Kabel richtig. Hallo, ich freue mich auch ganz von ganzem Herzen wieder hier zu sein. Ich bin auch heute mit meiner Familie, mit meiner Frau, mit meinen beiden Kindern hier. Und ja, wir freuen uns, euch ein Stück weit mitzunehmen. Einerseits in Gottes Wort hier, was Gott uns, mir persönlich auch aufs Herz gelegt hat. Aber andererseits auch ein Stück weit in unsere Arbeit. Wir wollen heute einen ganz kurzen Bericht vorschalten über das, was wir ab voraussichtlich Juni, so Gott will, wir leben und alles klappt, in Südamerika machen wollen. Das sind wir, Christina, Marie und Joshua und ich. Und uns hat Gott es vor längerer Zeit schon aufs Herz gelegt, nach Südamerika zu gehen, um den Menschen von Gottes Wort zu berichten. Und das wollten wir und wollen wir mit der Missionsgesellschaft in die Camino machen, in Verbindung mit der Vereinigten Deutschen Missionshilfe hier in Deutschland. In die Camino hat das Motto, mit Südamerikanern das Evangelium zu leben. Und um das zu erreichen, haben sie in Kolumbien, Peru und Bolivien Ausbildungszentren aufgebaut, um biblische theologische Ausbildung zu ermöglichen, Stammesreisen zu machen, also die einzelnen Volksgruppen zu besuchen, sie zu stärken und ganz praktische Lehrlingsausbildungen. Dazu möchte ich gleich gerne was sagen. Und wir werden nach Peru gehen. Der hängt hier. Nach Peru, Cachibo. Cachibo, so heißt die Station, wo wir hingehen, beziehungsweise das Ortsteil. Und auch dort ist so eine Station da und ermöglicht eben eine biblisch-theologische Ausbildung, diese Besuche der einzelnen Völker und die Lehrlingsausbildung. Im gesamten Tieflandgebiet in Peru leben ungefähr 300.000 Indianer aus 55 unterschiedlichen Volksgruppen. Und diesen Leuten gilt es eben auch. Da sind viele Gemeinden auch unter anderem, aber eben auch Pastoren, Gemeindemitarbeiter auszubilden, aber natürlich auch den Menschen das Evangelium von Jesus zu bringen. So sieht das Ausbildungszentrum aus, wo ich schon mal 2014 war für 3 Monate. Und da auf der Station leben und arbeiten Studenten und Missionare zusammen. Die Studenten reisen dann immer für einen Unterrichtsblock jeweils auf die Station und wir teilen miteinander unser Leben, könnte man sagen. Auf der Station gibt es eine Krankenstation, eine Druckerei, eine Werkstatt für Mechaniker, eine Schreinerei, die Bibelschule, Verwaltung, eine Missionarskinderschule und ein Gästehaus, damit das Ganze da vor Ort läuft. Falls jemand berufliche Qualitäten hier mitbringt und sich heute berufen fühlt, herzliche Einladung auch. Dann müssen wir nicht alleine fliegen. Bibelschule, das wird so unser Fokus sein. Eine Bibelschule zielt darauf, eben die Leute dort vor Ort in der Bibel auszubilden, zu begleiten, wie gesagt, Gemeindemitarbeiter und Pastoren auszubilden, dass sie eben auf Gottes Wort fundiert eben auch Gemeinde leben können, dass sie das Evangelium begreifen können. Bei den Indianern ist auch ganz stark eine gewisse Werksgerechtigkeit vorhanden und eben denen auch nochmal es deutlich zu machen, dass wir aus Gnade durch Glauben, natürlich durch einen lebendigen Glauben, der sich im Leben zeigt, aber eben aus Gnade gerettet sind, ja. Und diesen Leuten das mitzubringen, sie zu begleiten, das wird so unser Herzensanliegen sein. Das ganze Bibelschulprogramm läuft über einige Jahre. Da gibt es auch eine Absolvierung, in dem sie ein Diplom erhalten. Und das ist für diese Menschen etwas sehr, sehr Besonderes. Sie freuen sich. Ich meine, für jeden von uns, wenn wir irgendeinen Abschnitt hinter uns gebracht haben, ein Ziel erreicht haben, wir freuen uns. Und diese Menschen, denke ich manchmal sogar umso mehr, weil sie dann sehen, ja, ich kann mit meinem Leben etwas Wunderbares, was Gutes anfangen. Es bleibt aber nicht nur beim Theorieunterricht, sagen wir so. Wir machen auch ganz praktische Einsätze mit diesen Leuten. Das Foto habe ich 2014 geschossen. Und da geht es darum, einfach mal rauszukommen, ganz praktische Arbeit auf dem Feld oder sonst wo zu machen, dass man miteinander und voneinander lernen kann und den Glauben einfach gemeinsam auch ausleben kann. Das stärkt die Gemeinschaft. Und solche Einsätze finde ich persönlich, die haben nochmal einen ganz besonderen Aspekt von Gemeinde, von Gemeinschaft, vom da sehen die, wie ich wirklich bin. Ne? Nicht, wie ich hinter der Kanzel oder hinter dem Lehrerpult stehe, sondern wie ich auch mal reagieren kann, wenn es nicht so läuft, wie ich möchte. Die Studenten reisen meistens mit der Familie an. Meistens sind es männliche Studenten, wir haben auch weibliche Studenten dort. Aber die reisen meistens mit Frau und Kinder an. Und die Familie durchläuft dann auch ein Bibelprogramm. Die Frauen gehen dann nochmal so ein paar Punkte durch, wie sie auch gut für ihre Kinder da, ein paar Hygienetipps, wie sie gut für sie sorgen können. Und die kleinen Kinder machen Kinderstunden, Kindergottesdienste, Programme, dass sie schon von jungen Jahren an, in der Zeit, wo sie auf der Station sind, auch einfach von Jesus hören und Jesus lieb gewinnen. Das ist für die Kinder sehr, sehr wichtig, denn viele Kinder wachsen auch mit einer großen Ablehnung auf, werden ausgestoßen oder sonst was. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass da Familien wirklich gestärkt sind, ermutigt sind, auch dann, wenn es nicht so läuft, wie man es sich vielleicht wünscht, am Ball zu bleiben. Neben der theologischen Ausbildung gibt es halt, wie gesagt, auch eine praktische Ausbildung. Ich gehe mal ein Stückchen zurück, dann seht ihr das auch ein bisschen besser. Eine ganz praktische Ausbildung, das Ziel ist Hilfe zur Selbsthilfe, also die Menschen einfach auszubilden, ihnen ermöglichen, auf eine gute und ehrliche Art und Weise Geld zu verdienen in ihrem Dorf oder wenn sie in die Stadt ziehen, damit sie halt eben nicht in Armut verfallen. Da werden Schreiner, Mechaniker und Viehzüchter ausgebildet, dass die eben eine solide Ausbildung haben und eben auch damit arbeiten können. Brunnenbau ist keine richtige Ausbildung, deswegen in Klammern hier, sondern vielmehr ein Projekt, das man macht. Man reist in die einzelnen Dörfer und baut denen dort Brunnen für frisches Wasser, für Trinkwasser. Und man baut ihn aber mit denen gemeinsam, damit sie also wirklich eine Wertschätzung auch dahinter ist, dass man sieht, wie viel Arbeit das ist. Und das machen halt alles dann auch die Leute, die speziell dafür ausgebildet sind. Also ein Mechaniker, der dann kommt und sagt, ja, ich möchte einfach mal ein paar Jahre bleiben und dort mithelfen, mit unterrichten. Wie gesagt, wir werden hier nicht so dabei sein, vielleicht eher so mithelfen können, aber jetzt nicht in dem wir werden da mehr im theologischen Bereich tätig. Und dann gibt es halt eben noch die Stammesarbeit. Also man kann da, wie gesagt, mit dem Boot, das Boot ist wie das Auto hier, also man hat da viele Flüsse, kann mit dem Boot oder mit dem Flugzeug zu dem jeweiligen Dorf reisen, um den Menschen eben auch zu helfen. Meistens verbindet sich das ist dann immer ein Einsatz von 1 bis 2 Wochen, 2-mal im Jahr. Und er verbindet sich dann damit, dass man einmal im Dorf eine kleine Evangelisation abhält, aber eben auch die Leute, die man in der Zeit begleitet hat auf der Station, eben nochmal besucht und schaut, wie kann ich, wo drückt der Schuh, wo brauchst du vielleicht noch Hilfe, wo brauchst du Ermutigung, wo läuft es vielleicht nicht so wie gewünscht und eben einfach da ein offenes Ohr zu bieten und da zu sein, weil diese Menschen, die durchleben Nöte, von denen wage ich mich nicht mal zu träumen. Und da einfach hinzukommen und zu sagen, lass uns doch drüber reden. Liegt dir auf dem Herzen, eben einfach für die Menschen da zu sein und ihnen zu zeigen, ja, wir möchten mit euch gemeinsam ein Stück dieses Weges gehen. Also viel Ermutigung halt auch, viel verbunden mit Ermutigung. Wenn wir dahin reisen jetzt, voraussichtlich im Juni, wenn alles klappt, wird der Anfang erstmal sehr stark mit praktischer Arbeit verbunden sein, solange bis die Sprache besser wird. Und sobald die Sprache die Sprachkenntnis zunimmt, können wir eben auch biblischen Unterricht gestalten. Das ist auch das, was uns auch sehr auf dem Herzen liegt. Und eben Gemeinde- und Hauskreisarbeit auf der Station mit den Leuten gemeinsam. Also es ist etwas sehr Schönes, da freuen wir uns wirklich sehr, sehr drauf. Und Gott hat es uns aufs Herz gelegt, eben. Und falls Gott es jemandem von euch irgendwie aufs Herz legt, uns in dieser Arbeit mit zu begleiten, möchten wir euch auch einfach 3 Wege vorstellen zum Mitmachen. Einmal das Gebet. Wir schreiben Rundbriefe, die sehen so aus. Also ein Blatt auf doppelseitig bedruckt. Und da schreiben wir über die Arbeit, über unsere aktuelle Situation. Und wir freuen uns, wenn ihr mit uns betet, uns im Gebet begleitet, an uns denkt. Gebet bewegt so viel und Gebet macht Mut und Kraft. Und deswegen, ihr könnt gerne, ich habe da solche Kärtchen, wenn es jemandem auf dem Herzen liegt, so eins mitzunehmen, da kann man sich eintragen für einen Rundbrief. Und den verschicken wir dann 4-mal im Jahr per Post. Dann geht er im E-Mail-Fach nicht so schnell unter, das ist immer ganz gut. Falls es jemandem auf dem Herzen liegt, uns auch durch Gaben zu unterstützen, man kann uns regelmäßig oder einmalig mit einer Spende unterstützen. Man kriegt auch eine Spendenquittung, geht alles über die Vereinigte Deutsche Missionshilfe. Oder eine andere Art von Ermutigung, die dir auf dem Herzen liegt, sei kreativ, wenn Gott es dir aufs Herz legt, uns auf irgendeine Art und Weise Mut zu machen, diesen Weg weiterzugehen, dann freuen wir uns natürlich sehr darüber. Also das ist das, was uns auf dem Herzen liegt, was die Arbeit in Peru und die Menschen dort vor allem eben zu begleiten und sie mit der Bibel, mit Jesus bekannt zu machen, diejenigen, die ihn noch nicht kennen und diejenigen, die ihn schon kennen, zu ermutigen, ganz auf Jesus zu vertrauen. Jeden Tag neu, das brauchen wir nämlich immer wieder. Und hier möchte ich auch schon zu meiner Predigt rübergehen. Wenn ich einmal groß bin, möchte ich ein Feuerwehrmann sein oder ein Polizist oder das, was Papa oder Mama gemacht haben oder der Onkel oder die Tante. Ich meine, das hat man bestimmt schon mal irgendwo gehört, wenn nicht sogar mal selbst gesagt, wenn ich einmal groß bin, dann möchte ich der und der sein. Ich habe mir die Frage mal selbst gestellt, wenn ich einmal am Ende meines Lebens angekommen bin, wer möchte ich sein? Wenn ich weiß nicht, wie lange ich lebe, ob ich noch einen Tag, ein Jahr, 10 Jahre oder 50 Jahre lebe. Wenn ich einmal da angekommen bin, was möchte ich dann sein? Oder wie möchte ich dann sein? Und mir hat da ein Vers aus Römer 8, Vers 29, hat er mich sehr bewegt. Wie möchte Gott, dass ich bin? Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also wenn ich einmal am Ende angekommen bin, dann hoffe ich, dass ich sagen kann, ich bin Jesus ein Stückchen ähnlicher geworden. Ihm gleich werde ich sein, wenn ich bei ihm bin. Ja, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Vollkommen werde ich hier natürlich nicht erreichen, aber eben ein Stückchen Jesus ähnlicher geworden zu sein. Wir freuen uns, wenn unsere Kinder uns in manchen Punkten imitieren. Es zaubert uns ein Lächeln ins Gesicht. Und ich glaube, Gott freut sich, wenn wir Jesus ähnlicher werden und uns eben auch verändern lassen. Ja, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Nicht aus eigener Kraft versuchen, sondern uns verändern lassen. Und darüber geht es auch. Jesus verändert. Jesus verändert dich und mich. Jesus verändert die Situation manchmal. Und ich habe hier eine wunderbare Stelle mit einer Lieblingsstelle aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, ab Vers 35. Dort heißt es, und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Jesus zog umher, Jesus macht sich auf. Ja? Jesus ist nicht jemand, der sagt, ich bleibe in meinem Allerheiligsten im Himmel, das Leid der Menschen kümmert mich nicht. Nein, er macht sich auf, er kommt auf diese Welt und dann zieht er umher. Er ist aktiv beteiligt. Das sagt viel über meinen Gott aus. Ein Gott, nicht kein Gott, der sich zurückzieht, sondern ein Gott, der aktiv ins Leben der Menschen hineinwirkt, in dein und mein Leben hinein sprechen und wirken möchte. Und dieser Jesus zieht durch die Städte. In einer Zeit, in der man sagt, 400 Jahre lang schweigend von Gott war vorher. In einer Zeit der Fremdbesetzung durch die Römer. In einer Zeit der Dunkelheit, könnte man sagen, bringt Jesus Licht. In der Zeit herrschte eine starke Messias-Erwartung und die Menschen hofften, dass der Messias kommt und sie aus der Fremdherrschaft der Römer befreit. Und Jesus kommt und zieht durch die Städte und Dörfer und lehrt das Evangelium des Reiches, die gute Nachricht der Königsherrschaft Gottes. Gottes Herrschaft bricht an. Vielleicht nicht so, wie die Menschen es sich erwartet haben. Sie wollten aus der Sklaverei der Römer befreit werden. Jesus will sie aus der Sklaverei der Sünde befreien. Und er predigt ihnen Evangelisation und hilft ihnen Diakonie ganz eng beieinander. Ich finde, das gehört auch zusammen und darf nicht getrennt werden. Er geht umher, er macht sich auf, er bringt Licht in diese dunkle Situation. Und wenn ich Jesus ähnlicher werden möchte, dann will ich hier von ihm lernen. Will lernen, mich aufzumachen. Da, wo ich stehe, da, wo Gott mich hingestellt hat, hinzugehen und Licht zu bringen. Hoffnung zu bringen. Zu sagen, es gibt eine Königsherrschaft Gottes. Du bist nicht Sklave deiner Sünde. Du bist nicht Sklave deiner Not, deiner Angst. Es gibt Hoffnung. Dieses Licht der Liebe, das Licht der Hoffnung in die Menschen, in das Leben der Menschen zu bringen. Es ist etwas sehr, sehr Wichtiges und ich persönlich denke, dass viele Menschen dafür sehr, sehr dankbar sein werden. Manchmal unterhalte ich mich mit Menschen und sie wirken auf den ersten Blick sehr freundlich. Ich hatte erst letzte Woche ein langes, langes Gespräch und man denkt, es ist alles gut bei diesen Menschen. Und wenn man sich aber dann länger unterhält, dann merkt man, wie viel Not da ist, wie viel Hilfe der Mensch sucht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben auch immer wieder uns bewusst sind, die Menschen brauchen dieses Licht. Vielleicht lieben sie die Dunkelheit mittlerweile, vielleicht haben sie sich daran gewöhnt, aber sie brauchen dieses Licht. Wenn wir ganz lange im Dunkeln sitzen, dann blendet uns Licht, dann ist es erstmal unangenehm. Aber wenn wir ohne Licht können wir nicht lange überleben. Der Mensch braucht Licht. Lasst uns das Licht der Liebe und der Hoffnung, die Jesus gibt, zu den Menschen bringen. Durch Evangelisation und eben auch durch das Helfen mit Anteilnahme im Alltag der Menschen. Dann heißt es weiter, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also Jesus ist nicht nur einer, der da hinkommt und sagt, hier, da, euer Hilfepaket, ich gehe weiter. Nein, er geht hin und er erbarmt sich über diese Menschen. Er erbarmt sich über die Volksmengen. Sie sind erschöpft, sie sind verschmachtet, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Sie tun ihm wirklich leid, das geht ihm wirklich ans Herz. Es bewegt ihn. Und das vergleicht er so schön. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Schafe ohne Hirten gehen in der Wildnis zugrunde. Sie überleben nicht lange. Und so geht es diesen Menschen. Und Jesus sieht das. Ja, er sieht diese dunkle Situation und es bewegt sein Herz. Ich will von Jesus lernen, dass ich ein erbarmendes Herz bekomme. Dass ich auch lerne, mit dem Herzen Jesu zu fühlen, die Menschen zu sehen. Weil ich drehe mich ganz oft um mich selbst und ich vergesse ganz oft, dass es andere Menschen gibt, die auch Not und Leid haben. Und man schaut immer und immer wieder auf sich und da muss ich immer wieder sagen, Herr, hilf mir. Es gelingt mir nicht immer, aber ich muss immer wieder sagen, Herr, hilf mir, dass ich mich lerne zu erbarmen über diese Menschen. Jesus sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten in einer anderen Stelle, in Johannes 10, Vers 10 und 11, und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus sagt also, ihr habt eine Not, wie Schafe ohne Hirte. Es bewegt ihn und gleichzeitig ist er aber auch die Antwort auf dieses Problem. Er sagt, ich bin dieser Hirte, der sein Leben für die Schafe gibt. Das ist kein Hirte, der sagt, 10% Verlust ist immer. Das ist ein Hirte, der sagt und sagt, ich suche auch dieses 1%, das da verloren gegangen ist. Ich gehe dem hinterher. Und er sagt, ich werde meine Schäfchen ins Trockene bringen. Und er gibt Leben im Überfluss. Alles andere ist nur der Tod. Alles, was nicht Jesus ist, führt dich nicht zum Leben. Und dieser gute Hirte geht hin. Und diesen guten Hirten, auf den kann ich aufmerksam machen. Wenn ich die Menschen sehe, dann darf ich ihnen sagen, schau, der gute Hirte, Jesus, er ist da für dich. Er erbarmt sich über dich und über mich. Er hat sich in meinem Leben erbarmt. Und er kann sich auch in deinem Leben erbarmen. Er erbarmt sich, nicht nur kann, er erbarmt sich über dich. Er liebt dich. Er ging ans Kreuz für dich. Er hat den Menschen eben auch, also selbst einmal von dem Erbarmen Jesu bewegt zu sein, aber eben auch den Menschen, diesen erbarmenden, sich erbarmenden Jesus vorzustellen. Und Jesus ist hier ganz klasse, finde ich. Er geht jetzt hin und er sieht diese ganze Situation. Er sieht, was alles, die Dunkelheit, ja. Er sieht die Menschen, die verschmachtet sind. Und dann macht er aber seinen Jüngern nicht einen schlechten einen Vorwurf und sagt, ja, ihr habt versagt und wegen euch muss ich jetzt hier hinkommen. Nein, er geht hin und macht sie erstmal einfach darauf aufmerksam. Er sagt, dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Also er macht sie erstmal auf das Problem aufmerksam. Er sagt, hier, eine ganz große Ernte. Es gibt immer was zu tun. Das Problem ist nur, wir haben zu wenig Mitarbeiter. Und dann sagt er nicht so, jetzt rafft euch mal auf. Ich finde es wirklich beachtlich, was er hier sagt. Er sagt, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Jesus sagt, lenkt den Fokus auf Gott. Er ist der Herr der Ernte. Er ist derjenige. Es ist seine Mission. Es ist sein Wirken. Nicht meine, nicht eure, es ist seine Mission. Und deswegen dürfen wir ihn bitten, Herr, sende Arbeiter in diese Ernte. Herr, wir brauchen Mitarbeiter. Wir brauchen Leute in der Kinderstunde. Wir brauchen jemanden im Begrüßungsdienst. Wir brauchen vielleicht jemanden im Predigtdienst oder. Herr, sende du, berufe du. Zu bitten und zu beten, Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Wir bitten dich, dass du Berufung aussprichst. Wir bitten dich, dass du Menschen in deinen Dienst rufst. Das finde ich wirklich beachtlich. Also Gott darum zu bitten, zu sagen, Herr, wirke du. Bitte, wirke, bitte sende Arbeiter in die Ernte. Und es ist eine Ernte, die sich lohnt. Es ist nicht einfach nur irgendein Dienst, wo du denkst, ja, ich mache jetzt halt irgendetwas und weil es kein anderer machen will. Nein, Jesus sagt in Johannes 4, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Der da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben. Direkt das Gespräch nach dem Gespräch mit der Samariterin am Brunnen. Der da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben. Unsere Arbeit hat die Frucht, dass andere Menschen zu Jesus finden, ewiges Leben erfahren. Und wenn vielleicht deine Arbeit erst einmal nicht direkt mit der Bekehrung von Menschen zu tun hängt, dass Menschen zum Glauben finden, dass du sie zu Jesus hinführst, wenn du vielleicht denkst, ja, meine Arbeit ist vielleicht eher so im Hintergrund und sie ist trotzdem Teil des großen Ganzen. Sie dient dieser Erntearbeit. Sie dient dem Ziel, dass Menschen zu Jesus finden und ihn verherrlichen. Und das ist nicht nur einfach irgendetwas, das hat ewiges Leben als Frucht. Wir dürfen uns daran freuen, weil das, worin wir investieren, Ewigkeitsbestand hat. Jesus beruft uns in diesen Dienst. Aber es reicht leider nicht nur zu sagen, Herr, bitte sende Arbeiter in deine Ernte. Es reicht leider nicht zu sagen, Herr, berufe du Menschen, wenn wir nicht bereit sind, dann auch zu sagen, hier bin ich, sende mich. Und hier ist Jesaja ein wunderbares Beispiel. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Gott weiß doch schon, was passiert. Gott weiß doch schon, was los sein wird, wer predigen wird. Er weiß es doch schon im Voraus und trotzdem spricht er das aus. Und Jesaja erkennt, hier bin ich gefragt. Dann sagt er, hier bin ich, sende mich. Also es ist gut, wenn wir beten, Herr, berufe du Menschen für den und den Dienst. Aber dann sollten wir auch sagen, Herr, und wenn du mich berufen willst, dann will ich auch bereit sein, diesen Weg zu gehen. Hier bin ich. Sende mich. In was auch immer für einen Dienst Gott dir oder eurer Gemeinde aufs Herz legt, eben da halt eben auch aktiv zu sein. Und das Schöne ist, Jesus beruft nicht nur, er befähigt uns dann auch. Weil direkt an diesen Text schließt im 10. Kapitel das erste Vers an, und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht. Jesus befähigt uns. Wir sind Schafe, ja? Schafe, die nicht wissen, was morgen kommt. Aber wenn der Löwe von Juda hinter uns steht, dann dürfen wir mutig vorangehen. Jesus befähigt dich und mich, wenn er uns in einen Dienst beruft. Ich habe es selbst erlebt in der Flüchtlingsarbeit. Mein Englisch is not the yellow from the egg, wie man so schön sagt. Das ist nicht wirklich gut. Und ich brauchte Englisch. Und dann fing ich an, diese Flüchtlingsarbeit zu machen. Und auf einmal kam es. Mehr und mehr, es wurde besser und besser. Manchmal, wenn man gar nichts weiß, gut, dann kann man immer noch was googeln. Aber es hat sich dermaßen verändert in der Zeit, wo ich einfach erleben durfte, Gott befähigt uns dazu. Ich kann natürlich sagen, wie Mose sagen, oh Gott, ich kann nicht so gut reden oder ich kann das und das nicht. Herr, nein, zu sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Ich möchte diesen Schritt wagen und ich vertraue auch, dass du mich befähigst. Übrigens, für den Bau der geistlichen Gemeinde Jesu Christi sind unsere leiblichen, fleischlichen Talente sowieso nur bedingt tauglich. Weil sie sind natürlich was Gutes und was Wertvolles, aber etwas Geistliches können wir nur durch etwas Geistliches auferbauen. Und zwar durch die Geistesgaben, die zur Erbauung der Gemeinde gegeben sind. Das bedeutet, ich kann gar nicht aus meiner Kraft heraus im Reich Gottes viel machen. Wenn ich da versuche, irgendwie aus eigener Kraft, ja, ich habe das gemacht, ich kann das, ich kann jenes, das kann natürlich dienend sein, dienlich sein. Aber eben dann hinzugehen und zu sagen, ja, ich gehe mit den Talenten, mit denen Gott mich beschenkt hat, das ist natürlich auch von Gott alles. Ja? Ich darf mich darüber freuen, dass ich manche Sachen habe, aber eben zu wissen, Gott begabt dich und mich für einen Dienst, für eine Aufgabe. Er ist derjenige, der uns befähigt für einen Dienst. Einen Dienst mit einer Geistesgabe, die zum Erbauung der Gemeinde dient. Und das ist etwas Wunderbares. Jesus befähigt uns. Und dann können wir auch mutig vorangehen. Im Missionsbefehl, das ist jetzt auch die letzte Bibelstelle, Matthäus 28, Verse 18 bis 20 heißt es nämlich: Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus gibt uns hier eine extrem wichtige Aufgabe. Geht hin. Also erstmal aufstehen. Und dann reicht das noch nicht, macht alle Nationen zu Jüngern. Nicht nur ein Volk, nicht nur zwei, macht alle Nationen zu Jüngern. Und das ist auch nicht nur bloße Wissensvermittlung, das ist ein leeres Ziel halten. Es ist etwas, was im Leben umgesetzt werden soll. Es bringt nichts, wenn ich die Bibel von A bis Z weiß, aber sie nicht in meinem Leben umsetze. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Eine Aufgabe, wo wir eigentlich schon gleich sagen müssten, wir kapitulieren. Ich kann das nicht, tut mir leid. Wenn da nicht diese Worte wären, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Der Auftrag an die Menschen, an seine Jünger, ist umrahmt von der Allmacht und der Allgegenwart Gottes. Er ist immer da, und er ist mächtig genug, dieses hier umzusetzen. Er möchte uns dafür gebrauchen, dich und mich. Aber er ist derjenige, der alle Macht hat. Er ist derjenige, der befähigt. Und deswegen dürfen wir mutig vorangehen und sagen, Herr Jesus, wenn du mich berufst, Licht und Barmherzigkeit in eine Situation hineinzubringen, dann will ich vertrauen, dass du mir Kraft schenkst, dass du mich befähigst und dass du mich begleitest, dass du da bist. Und so komme ich auch zum Schluss. Jesus verändert dich, mich, die Menschen um uns herum, durch uns, durch andere Begebenheiten. Jesus möchte verändern, und zwar in das Ebenbild seines Sohnes. Und wie er das tut, haben wir hier in diesem Text so wunderbar gesehen. Er macht sich auf. Er bringt Licht. Und wir dürfen lernen, auch zu sagen, Herr, auch ich möchte ein Licht sein. Auch ich möchte den Menschen um mich herum Licht bringen. Er erbarmt sich. Seine Barmherzigkeit berührt sein Herz. Es geht ihm nahe, wenn er es sieht. Er ist nicht nur jemand, der unberührt über allem steht, sondern es ist wirklich ein Gott, der mitleidet. Er erbarmt sich, und ich darf von ihm lernen, mich ebenfalls um die Menschen, um die Situation der Menschen zu erbarmen und nicht immer nur an mich zu denken. Und Jesus ist kein Alleingänger. Er bräuchte uns nicht, aber er beruft uns. Er beruft uns in seinen Dienst, dass wir an dieser Herrlichkeit teilhaben dürfen. Er beruft uns, mitzumachen. Er sagt, bittet, dass ich berufe, aber dann auch zu sagen, ja, Herr, sende mich, ich bin bereit. Und wenn wir diesen Schritt gehen und sagen, ja, Herr, ich möchte, ich habe erkannt, diese Aufgabe sollte ich nachgehen. Ich habe mit den Gemeindeältesten gesprochen und sie sehen, ja, das ist eine gute Sache, wenn du das und das machst. Oder es liegt uns am Herzen, dass diese Aufgabe befähigt wird und gemacht wird, und ich sehe es, ja, okay, ich versuche es. Dann darf ich auch vertrauen, dass Jesus mich befähigt. Also wenn ich sehe, dass ich auch von meinen natürlichen Begebenheiten her auch gut in diese Aufgabe hineinpasse, es muss ja irgendwo auch zusammengehören, zusammenpassen, eben auch hinzugehen und sagen, ich vertraue darauf, dass Jesus mich befähigt, dass er mir die Kraft gibt, dass er da ist und dass letztendlich ihm alle Macht gegeben ist. Und das zählt für alle Dienste im Reich Gottes, vom praktischen bis zum theologischen, wobei das andere praktische ist auch theologisch. Alles, das darf ich alles hier drunter setzen und sagen, Jesus, du bist da. Dir ist alle Macht gegeben und deswegen will ich mutig vorangehen. Weil wenn Gott für uns ist, wenn der Löwe von Juda für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Und wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Amen.